Die Herausforderung ist immer, Nachhaltigkeit in der Breite zu erfassen, aber gleichzeitig auch Schwerpunkte zu setzen, zu schauen, welche Qualitäten möchte man in Gebäuden erreichen, wofür soll mein Gebäude, mein Quartier stehen und vor allem auch, und das ist auch, sage ich auch als Berater oft die Herausforderung, frühzeitig Nachhaltigkeit in diesen Prozessen mitzudenken und zu adressieren. Also ich sage mal, idealerweise ganz zu Beginn, wenn es um einen Standort geht, wenn es um die erste Idee für ein Gebäude geht.
Nachhaltigkeit ist das Gebot der Stunde. Alle Zeichen stehen auf Grün. Viele Unternehmen stehen gerade jetzt vor großen Entscheidungen und Weichenstellungen für ihre nachhaltige Zukunft. Nachhaltiges Wirtschaften kann nur dann gelingen, wenn soziale, ökologische und ökonomische Belange in einem vernünftigen Verhältnis zueinander stehen. Transform to Green ist der Nachhaltigkeitspodcast für EntscheiderInnen und grüne PionierInnen in Unternehmen. Wir zeigen, wie Nachhaltigkeit funktioniert. Dafür holen wir ExpertInnen vor das Mikrofon, die für sich und ihre Unternehmen bereits Lösungen gefunden haben.
Auf unserer Gästeliste stehen mittlerweile schon sehr, sehr viele Namen, was mich persönlich sehr freut, denn Nachhaltigkeit ist ein Thema, das wirklich jeden betrifft, und zwar im kleinen wie im großen Rahmen und das entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Natürlich ist es wichtig, das Thema immer aus einer globalen Perspektive zu betrachten, denn schließlich müssen wir gemeinsam die Klimaziele erreichen. Dazu ist es aber notwendig, im eigenen Land oder eben auch regional erste Schritte zu setzen. In den vergangenen beiden Folgen haben wir uns separat jeweils mit dem Thema Mobilität und Raumplanung beschäftigt, die zugegeben als Standalone-Themen enorm wichtig sind, aber vielmehr geht es auch um die Verschränkung der beiden Themen. Und warum das so wichtig ist, werden wir heute besprechen. Dazu haben wir uns einen Experten aus der Wiener Denkstadt geholt, ein Beratungsunternehmen im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen, Andreas Lindinger.
Guten Tag, Frau Rudolf. Freut mich, dass ich heute hier sein kann.
Mich auch. Schön, dass Sie Zeit haben. Und wir sprechen heute über ganz, ganz spannende Themen, wobei ich feststellen muss, es gibt eigentlich kein Thema im Bereich der Nachhaltigkeit, das ich persönlich nicht spannend finde. Sie beschäftigen sich bei Denkstadt mit Smart Urban Management. Was genau versteht man denn darunter?
Ja, genau. Also grundsätzlich bin ich seit, vielleicht auch kurz zu meinem Background, seit 15 Jahren in der Unternehmensberatung, seit 7 Jahren jetzt auch schon in der Denkstadt und hier auch verantwortlich auch für das Thema Mobilität und Urban Management. Das heißt, ich beschäftige mich im Wesentlichen mit zwei großen Themenblöcken. Das eine ist das Thema nachhaltige Mobilität und Logistik. Das heißt, sowohl was Personen- als auch Güterverkehr betrifft und hier quasi Mobilität auch nachhaltiger, inklusiver auch zu gestalten, fairer auch zu gestalten, innovativer. Und das zweite große Thema Urban Management betrifft, sage ich mal, das Thema Gebäude, nachhaltiges Bauen, beziehungsweise bis hin zur Stadtentwicklung. Das heißt, alles, wo es um räumliche Entwicklungen geht, auf den unterschiedlichen Skalen. Das heißt, vom einzelnen Gebäude über das Quartier bis hin zur Stadt oder, wie Sie auch eingangs gesagt haben, bis hin zu regionalen Fragestellungen. Und das Spannende natürlich ist auch, und das Wichtige ist auch, diese Themen, einerseits sind ja sowohl Mobilität als auch Gebäude ja auch zwei sehr große Emittenten auch, also auch im Bereich der Dekarbonisierung sehr wichtig. Und andererseits ist besonders wichtig, diese beiden Themen auch verschränkt, integriert zu betrachten und zu denken.
Genau, und da stellt sich jetzt gleich einmal die Frage, warum ist das denn so wichtig?
Ja, also zum einen, wenn ich vor allem auch zum Beispiel auf das Thema Gebäude jetzt schaue, nachhaltige Immobilienwirtschaft, Gebäude sind ja rein, wenn man den CO2-Fußabdruck betrachtet, für 30-40% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Auch in Österreich ist man dabei, ja, 30-40%. Und das heißt, es ist einmal, wenn man jetzt das Ziel Klimaneutralität 2040 in Österreich oder global eher 2050 betrachtet, ein enormer Hebel in Richtung Klimaneutralität, CO2-Neutralität. Gleichzeitig eine sehr hohe Herausforderung. Also allein in Österreich, wenn man schaut, ich habe es gesehen, 3/4 der Gebäude sind eigentlich vor 1990 errichtet. Das heißt, man denkt ja oft, primär an den Neubau, neuen Wohnraum schaffen, neue Wohnungen schaffen. Da funktioniert das natürlich schon recht gut, sage ich, alles, was niedrige Energie, Passivhausstandard und Ähnliches betrifft. Andererseits das Thema Bestand, Sanierung des Bestands ist ein enormer Hebel, wo es einfach eine sehr viel höhere Geschwindigkeit, Ambition braucht, als wir das in den letzten Jahren auch noch gesehen haben. Gleichzeitig auch beim Neubau die Herausforderung, wenn man sich umschaut, man muss eigentlich heute so schon für die Zukunft bauen. Ansonsten, sag ich einmal, stehen wir jetzt mit Gebäuden da, die in 15, 20, 25, spätestens 30 Jahren auch wieder umfassend saniert, revitalisiert werden müssen. Das heißt, einerseits hat man natürlich sowieso den Gebäudelebenszyklus auch, wo Revitalisierungen notwendig sind. Das heißt, es ist auch beispielsweise wichtig, jetzt schon zu bedenken, welche Materialien werden verbaut, sind das ökologische Baustoffe, lassen die sich die wieder leicht demontieren auch, können die vielleicht auch weiter genützt werden. Wie flexibel ist auch ein Gebäude im Sinne auf Umnutzungsfähigkeit? Kann beispielsweise ein Hotel, wenn es nicht mehr benötigt wird, in 20, 30 Jahren zu einem Wohnhaus umgenutzt werden? So, da gibt es ganz viele Themen jetzt rein, wenn ich nur vor allem auf die ökologischen Themen denke, CO2-Fußabdruck. Aber wichtig ist es, das Thema Nachhaltigkeit gerade bei Gebäuden viel breiter auch zu denken. Also wenn ich jetzt an Themen ganz stark, haben wir natürlich jetzt auch die sozialen Aspekte. Ich sage, alles, was Dekarbonisierung betrifft, ist ja auch Maßnahme für mehr Leistbarkeit. Wir merken das jetzt bei den hohen Energiepreisen massiv. Also Energiebedarf um 80-90% zu verringern durch eine Sanierung, heißt auch Energiekosten dementsprechend zu verringern. Das heißt, wir haben viele soziale Aspekte in dem Sinn, aber auch viele soziale Aspekte, wenn ich jetzt nur an die Pandemie und die letzten Jahre denke, wo einfach Freiraum, Grünraum, Innenraumqualitäten, auch beispielsweise ganzen thermischer, akustischer Komfort in Büros, aber auch gerade im eigenen Wohnraum noch einmal viel wichtiger geworden sind. Das heißt, dieses breite Spektrum plus Themen wie Flächenverbrauch, Biodiversität, die einfach leider noch oft sehr stiefmütterlich behandelt werden, aber enorm wichtig sind, wo andere Länder, teilweise auch einzelne Bundesländer, schon weiter sind, als wir in Österreich als Gesamtes, sage ich mal, sind, aber was eine sehr große Herausforderung ist. Und gleichzeitig vielleicht noch dazu ist spannend zu sehen und gut zu sehen aus meiner Sicht, gerade wenn ich in Richtung Immobilienwirtschaft, also Immobilienentwickler auch denke, also die einen zentraler Player sind, sehr große Hebel haben, dass hier sehr viel Druck, sei es von der Regulatorik, EU-Taxonomie ist da ein ganz wichtiges Thema, sei es von Finanzmärkten, von Investoren, aber auch von der öffentlichen Hand und auch, denke ich, immer mehr auch von der Bevölkerung einerseits, wenn es um Wohnbau geht, aber auch von Unternehmen, die auch in lebenswerten, qualitativ hochwertigen Gebäuden sein wollen, sei es zum Wohnen oder sei es zum Arbeiten. Beispielsweise auch ist bei Unternehmen natürlich ein Thema, einerseits der CO2-Fußabdruck, auch hier wieder. Andererseits auch das Thema, dass es ja auch wissenschaftliche Studien gibt, dass in nachhaltigen Gebäuden Krankenstandstage beispielsweise geringer sind, Mitarbeiterinnen produktiver sind, weniger Stress haben und ähnliche Aspekte. Also es ist ein sehr breites Thema und die Herausforderung ist immer, Nachhaltigkeit in der Breite zu erfassen, aber gleichzeitig auch Schwerpunkte zu setzen, zu schauen, welche Qualitäten möchte man in Gebäuden erreichen, wofür soll mein Gebäude, mein Quartier stehen und vor allem auch, und das ist auch, als Berater oft die Herausforderung, frühzeitig Nachhaltigkeit in diesen Prozessen mitzudenken und zu adressieren. Also ich sage mal, idealerweise ganz zu Beginn, wenn es um einen Standort geht, wenn es um die erste Idee für ein Gebäude geht.
Uff, sag ich mal, jetzt haben Sie mir so viele Stichworte gegeben, da könnten wir jetzt allein ungefähr eine halbe Woche drüber reden. Ich glaube, wir werden aber unsere Zuhörerinnen nicht überstrapazieren mit der Podcastlänge. Dennoch sind es ganz, ganz, ganz wichtige Themen, die Sie da punktuell angesprochen haben. Ich möchte ein bisschen zu der Stadtplanung auch diesen Druck, den Sie erwähnt haben bezüglich der Immobilien, Baugesellschaften oder Bauunternehmer generell zurückkehren. Das sind ja, so wie Sie es schon erwähnt haben, EU-Taxonomie und Green Finance und so weiter, das sind ja ganz, ganz große Themen, die in den nächsten Jahren ja noch viel, viel größer und intensiver werden. Also Stadtplaner, Raumentwickler stehen ja vor enorm großen Herausforderungen. Wir haben nachhaltige Konzepte zu entwickeln, wir müssen an die Zukunft denken, wir müssen die richtigen Baumaterialien verwenden, dann haben wir das Thema Digitalisierung und wir müssen noch alle Akteure ins Boot holen. wo fängt man denn am besten an?
Aus meiner Sicht, das eine Zentrale, was ich immer mit auf den Weg gebe, ist wirklich das Thema Nachhaltigkeit zu Beginn, von Beginn weg mitdenken. Das heißt, idealerweise, sei es jetzt in meinem Fall natürlich als externer Berater auch, der dabei ist, beziehungsweise auch natürlich intern in den Prozessen, sei es bei Projektkonzeption, sei es bei Standortsuche und ähnlichen Themen, Nachhaltigkeit mitzudenken. Das beginnt, sage ich mal, oftmals in der Immobilienentwicklung schon bevor jetzt vielleicht eine Architektin, Planerin und andere externe Stakeholder dabei sind. Das ist einmal wichtig, dass man frühzeitig beginnt. Es gibt auch Studien, dass ungefähr 80% der zukünftigen Kosten eines Gebäudes, also was über den Lebenszyklus betrachtet, die Kosten betrifft, eigentlich in den ersten 20% der Projektentwicklung eigentlich beeinflussbar sind. Das heißt, da ist der große Hebel. Da ist die Herausforderung, sich wirklich Gedanken zu machen, welche Qualitäten möchte ich mit meinem Gebäude oder in meinem Quartier erreichen. Und diese dann, sagen wir mal, ist das beispielsweise höchste Energieeffizienz natürlich. Ich sage, das ist ein Thema, das eh sehr gut funktioniert. Aber auch andere Aspekte, die Sie auch erwähnt haben, Kreislauffähigkeit der eingesetzten Materialien, ökologische Materialien, beste Grün- und Freiraumqualitäten, lokal erzeugte Energie, beispielsweise sichtbar vielleicht auch für Bewohnerinnen und Bewohner. Das sind so Themen, die man dann auch natürlich operationalisieren muss und verbindlich machen muss. Und ich sage, eine Herausforderung ist in diesem Prozess sicherlich auch, das Thema Nachhaltigkeit frühzeitig zu adressieren, aber auch über den gesamten Prozess bis zur Umsetzung und eigentlich dann auch im Betrieb natürlich weiter. Daran, das sieht man auch oft, es scheitert an beiden Themen oft. Einerseits am frühzeitigen und dann heißt es quasi irgendwo in der Entwicklung, ja, Nachhaltigkeit sollte man auch noch mitmachen und was kann man jetzt noch machen. Das ist dann entweder sehr teuer oder nur sehr eingeschränkt möglich. Ich glaube, das sieht man dann auch oft an Gebäuden oder wenn man durch ein Quartier geht. Und andererseits wirklich auch über die einzelnen Planungsphasen und die Umsetzung hinweg auch die Qualitäten, die man sich zu Beginn überlegt, wirklich auch aufrechtzuerhalten. Also wir sehen das auch manchmal bei Nachhaltigkeitskonzepten für Quartiere, beispielsweise ein autofreies Quartier, wo dann doch in einer Planungsphase, in einer späteren, dann doch Parkplätze irgendwo im Quartier drin sind. Also da immer wieder kritisch drauf zu schauen, sind die Qualitäten, die man sich vornimmt, noch in den Plänen da? Wie werden Räume genutzt von den Menschen, die dann dort arbeiten, wohnen, ihre Freizeit verbringen sollen? Also kritisch fragen, kritisch betrachten und die Breite auch der Nachhaltigkeit ambitioniert zu adressieren. Also Ambition ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema, gerade auch wenn man die Größe der Herausforderung betrachtet.
Also ich stelle im ländlichen Raum immer wieder fest, dass zuerst gebaut wird und dann wird überlegt, wie kommen denn die Leute von A nach B. Und dann hat man tatsächlich das Problem, dass Straßen erst im Nachhinein gebaut werden. Also da sind wir jetzt wirklich beim Thema Mobilität. Es gibt zum Beispiel auch keinen Anschluss an ein öffentliches Busnetz, weil der Bus einfach zum Beispiel zu weit entfernt ist. Das heißt, so wie Sie gerade gesagt haben, man plant nachträglich Parkplätze. Das passiert da schon recht oft. Also meiner Meinung nach plant man oft die Parkplätze als erstes. Dann baut man das Gebäude und dann kommt man drauf, oh, ich bräuchte ja noch eine Straße. Oder vielleicht, wo ist denn eigentlich die nächste Zugstation? Und das ist so für mich da, wo ich zu Beginn auch gemeint habe, die Verschränkung dieser Themen ist so enorm wichtig. Wie geht man so ein Konzept jetzt an? Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Wohnbau konzipiert für 80 Wohnungen, wie fängt man an? Also was sollte eigentlich so der erste Schritt sein?
Also zuerst auch, also ich bin persönlich ein großer Fan auch von Regulatorik, sage ich, und die Raumordnung, sagen wir mal, wenn ich diesen Aspekt auch einbringen darf, spielt natürlich eine ganz wesentliche Rolle auch. Zuerst einmal, wo kann man bauen? Wie sieht dort die Infrastruktur aus? Das ist natürlich einmal ganz so wichtiges Grundvoraussetzung, um das auch gut zu steuern im Sinne der Nachhaltigkeit und gerade auch im Sinne der Mobilität, auch weil Sie das als wichtiges Thema angesprochen haben. Grundsätzlich sage ich natürlich, die Standortwahl ist ganz zentral. Also es gibt ganz eine interessante Studie von der IG Lebenszyklus, die haben drei unterschiedliche Gebäudetypen betrachtet, dann in einer Folgestudie noch einen vierten Gebäudetyp und haben quasi das Gebäude, den Energieverbrauch und die induzierte Mobilität durch den Standort betrachtet über den Lebenszyklus. Und da ist herausgekommen, Mobilität braucht bei verschiedenen Gebäudetypen, kann so viel Energie brauchen wie für das Gebäude und für die Energie zum Heizen und andere Nutzungen im Gebäude zusammen. Und am ländlichen Raum ist das noch einmal höher, weil einfach, wie Sie gesagt haben, oft die Verbindungen, die Möglichkeiten natürlich schlechter sind. Also wenn wir über das Thema Gebäude sprechen, ist gerade die Mobilität ein enorm wichtiger Faktor und noch einmal wichtiger im ländlichen Raum. Das heißt, aus meiner Sicht zentral frühzeitig wieder zu adressieren bei der Standortwahl. Und andererseits, ich habe es vorhin gesagt, wir müssen heute die Gebäude für die Zukunft planen und bauen. Das heißt, überlegen, wie sind die Menschen in 10, 20, 30 Jahren mobil. Und das wird nicht so sein, wie wir heute mobil sind. Auch im ländlichen Raum nicht, sage ich, wo es natürlich schwieriger ist. Das heißt, da spielt natürlich Elektromobilität, das ist ein sehr präsentes Thema jetzt, eine Rolle. Ich sage, was technische Voraussetzungen und Ähnliches betrifft, im Neubau eh gut umsetzbar, aber auch geteilte Mobilität, sage ich mal, das wird viel wichtiger werden. Auch die aktive Mobilität, das Radfahren, das ja im ländlichen Raum öfters eher nur für Freizeitzwecke betrachtet wird, aber gerade mit Elektrofahrrädern auch für Arbeitswege, denke ich, noch viel attraktiver wird. Gerade auch in Kombination mit dem öffentlichen Verkehr, der natürlich massiv ausgebaut werden muss, attraktiviert werden muss. Es geht auch um finanzielle Anreize. Ich sage, da bin ich wieder eher auf der regulatorischen Seite. Aber was sieht man ja beispielsweise gut, sei es durch die 365 € Jahrestickets, die es in Wien und anderen Bundesländern ja gibt, über das Klimaticket. Wenn das Angebot da ist beim öffentlichen Verkehr, der Preis passt, dann sieht man ja derzeit sehr gut in Österreich oder auch gerade in Deutschland jetzt, dass das da noch angenommen wird. Es braucht die richtigen Anreize, es braucht, glaube ich, teilweise auch mehr Druck. Ich merke das oft bei Mobilitätsbefragungen, die wir auch bei Unternehmen machen, zu den Arbeitswegen, dass es oft noch zu komfortabel, glaube ich, auch ist, einfach von A nach B mit dem Auto zu fahren, gerade wenn man dort dann eh recht einfach kostenlos Parkmöglichkeiten vorfindet. Aber es braucht vor allem auch das Aufzeigen der Alternativen und die Infrastruktur. Und jetzt, um auf die Immobilienwirtschaft zurückzukommen, gute Konzepte mit Shared Mobility vor Ort im Gebäude oder im Quartier. Was beispielsweise auch sehr gut funktioniert, sind quartiersbezogene Lösungen. Das heißt, von Sammelgaragen im Quartier, von Carsharing, Bikesharing, inklusive Lastenräder beispielsweise. So dass auch gerade beim Thema Sammelgaragen ist das ja gut sichtbar, so dass der öffentliche Verkehr oder das Fahrrad oder auch das zu Fuß gehen attraktiver sind als das Auto, weil es nicht mehr im eigenen Wohngebäude ist, sondern weil man auch erstmal wohin gehen muss, um zum Auto zu kommen. Das heißt, diese innovativen Mobilitätskonzepte auch bei den Gebäuden zu denken. Und da gibt's viele Entwickler, die das schon gemeinsam mit auch spezialisierten Unternehmen aus meiner Sicht sehr gut machen. Oder auch gerade bei Baugruppen sieht man es oft. Wenn die zukünftigen Bewohnerinnen und Bewohner in den Planungsprozess involviert sind, dann kommen auch solche Lösungen, die dann auch später gut genutzt werden, viel eher heraus. Wenn man sich schon Gedanken macht, wie kann man Autos geteilt nutzen? Wie schaut eine Radinfrastruktur, was die Abstellplätze betrifft, aus, damit wir genug Abstellplätze haben für die Räder, damit das auch eine gute Qualität auch hat, leicht zugänglich ist, sicher ist? Also ich sehe es selbst im eigenen Wohnhaus, das ist vor nicht alt ist, vor 7 Jahren gebaut wurde, aber wo Radinfrastruktur komplett unterdimensioniert war. Das heißt, da wurde sicher nicht für das Mobilitätsverhalten der Zukunft geplant und gebaut.
Gut, also da sind wir jetzt sicher schon zumindest 1-2 Schritte weiter und es sind ja auch oft die kleinen Schritte, die zählen. Ich denke, dass sich hier, also eine Verhaltensänderung dauert circa eine Generation, wie wir wissen, das ist leider mal so. Also Leute, die heute mit dem Auto in die Arbeit fahren, weil es praktisch ist, weil sie dort einen Parkplatz zur Verfügung haben, weil das mit öffentlichen Verkehrsmitteln, und da sind wir dann, da kommen wir gleich darauf zurück, auf die letzte Meile, weil das einfach noch schwierig ist, denen muss man attraktive Lösungen anbieten, darum geht es letztendlich. Was kann man denn aus unternehmerischer Sicht tun? Also ein Unternehmen kann hier sicher einen enorm großen Beitrag leisten. Sie haben schon Konzepte angesprochen, also Shared Mobility Konzepte. Aber was wäre denn so diese, was gibt es eigentlich schon und was könnte ein Unternehmen ganz leicht, ohne jetzt einen enorm hohen finanziellen Aufwand zu treiben, den Mitarbeitern anbieten?
Das ist ein sehr wichtiges Thema. Auch ein Viertel der Wege sind ja in unserem Alltag die Wege zwischen Wohnort und Arbeitsort. Das heißt, die Arbeitswege sind einmal ein ganz wesentlicher Hebel für Unternehmen auch, um gerade jetzt beispielsweise, sage ich mal, Rekordtreibstoffpreise, um auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch finanziell zu entlasten. Und da gibt es natürlich Maßnahmen, die ein bisschen mehr Vorlaufzeit brauchen, aber auch sehr viel, die rasch umsetzbar sind. Zwei Sachen, die aus meiner Sicht da wichtig sind, bevor ich jetzt auf Beispiele noch eingehe. Das eine ist, nicht nur in Infrastrukturmaßnahmen zu denken, sondern auch das Thema Kommunikation, Bewusstseinsbildung auch mitzudenken, also auch in Richtung Storytelling, Testimonials verwenden, die zeigen, wie die Arbeitswege sehr gut mit dem Fahrrad, mit dem öffentlichen Verkehr zurückgelegt werden können oder auch Dienstreisen mit der Bahn beispielsweise, mit dem Nachtzug. Also das Vorzeigen und Vorleben dieser Alternativen ist aus meiner Sicht ganz wichtig. Gibt es wirklich eine, ich sage immer, der Kommunikation, der Bewusstseinsbildung sind da keine Grenzen gesetzt, auch was kreative Ansätze betrifft. Das Zweite auch, Mitarbeiterinnen zu involvieren, beispielsweise eine Mitarbeiterinnen-Mobilitätsbefragung, die ja ein ganz wesentliches Element eines Mobilitätskonzeptes auch darstellt, nicht nur nutzen, um quasi das Pendelverhalten abzufragen, sondern auch um hineinzuhören und zu schauen, was sind Motive, was sind Gründe für die Verkehrsmittelwahl, was bräuchte es für einen Umstieg auf nachhaltigere Mobilitätsformen und was sind Ideen auch, die es gibt. Also viele Maßnahmen, Ideen kommen bei solchen Mobilitätsbefragungen auch aus der Belegschaft heraus. Wir sehen da Rücklaufquoten bei solchen Fragungen von 60, 70, 80%, also nachhaltige Mobilität ist ein Thema, das sprichwörtlich auch die Belegschaft bewegt. Gerade für junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist das oft ein sehr wichtiges Thema und da kann man auch sehr viel Input schon für Maßnahmen hereinbekommen. Und ich sage, wenn das Thema Radfahren ist, das gefördert werden soll, dann ist natürlich in der Infrastruktur Themen wie bessere Abstellanlagen, die sicher sind, die witterungsgeschützt sind, wo es dann auch für Duschen in der Nähe gibt, gerade wenn der Arbeitsweg länger ist, Spinde für das Radgewand. Aber ich sage auch genauso für den öffentlichen Verkehr. Also das sind natürlich jetzt dann teilweise größere Investitionen, wenn es jetzt in Richtung Shuttlebus beispielsweise geht, zu einem Öffi-Knotenpunkt. Aber gerade, ich sage viel, gerade im Bereich der Bewusstseinsbildung ist mit ganz geringem finanziellen Aufwand verbunden. Das ist beispielsweise zum Start des Frühjahrs, wenn viele wieder mehr Rad fahren, auch für den Arbeitsweg, ein Radservice anzubieten. Das wird bei vielen Unternehmen sehr gut angenommen. Einen Mobilitätstag zu veranstalten, wo man vielleicht einmal ein Lastenrad, ein Elektrofahrrad ausprobieren kann, wo es auch wieder ein Radservice vielleicht gibt, wo es ein Frühstück für jene gibt, die mit dem Rad zur Arbeit kommen. Das sind Themen oder beispielsweise auch beim Thema Dienstreisen im Freigabeprozess einen CO2-Rechner zu installieren. Dann sieht man vielleicht, dass der Flug 30 Mal mehr CO2-Emissionen hat als die Bahnreise und fängt auch zu nachzudenken an, was man bei Dienstreisen ändern kann.
Gut, da hat sich jetzt in den vergangenen 2 Jahren ohnehin schon sehr, sehr viel getan, weil man das ganze Dienstreisenkonzept ohnehin neu denken musste aufgrund der Pandemie. Ich glaube, dass sich hier auch noch viel tun wird, dass viele Reisen auch wirklich eingespart werden können und online erledigt werden können. Und ich glaube auch, dass die Bahn hier auch an Attraktivität gewonnen hat, zumal man ja immer wieder mit Zugausfällen, Streiks etc. rechnen muss. Das macht es dann nicht unbedingt gerade attraktiver. Aber Stichwort Bahn und Zugreisen, es ist auch immer diese letzte Meile. Ich habe es vorhin schon ganz kurz angesprochen. Ganz, ganz ein großes Thema. Oft scheitert es halt an vernünftigen Lösungen. Man kann mit dem Zug irgendwo hinfahren und dann steht man dort und weiß nicht, wie weiter. Wie löst man dieses Problem der letzten Meile? Was gibt es da schon irgendwelche vernünftigen Ansätze in Österreich? Also in Deutschland zum Beispiel, weiß ich, gibt's viel innovative Konzepte schon, also Rufbusse zum Beispiel, diese smarte Mobilität, wo man auch zum Beispiel dieses fahrerlose Fahren hat. Gibt es bei uns irgendetwas?
Also grundsätzlich Rufbusse, Anrufsammeltaxis, sowas gibt es ja auch in vielen Gemeinden, was aus meiner Erfahrung sehr gut funktioniert. Also im Falle meiner Dienstreisen ist das Thema ÖBB Rail and Drive. quasi das Carsharing-Angebot der ÖBB, mittlerweile auch mit einem sehr hohen Anteil an Elektrofahrzeugen, Elektro-Pkw beispielsweise, die es geschafft haben, über Jahre eigentlich ein sehr dichtes Netz in ganz Österreich an vielen, nicht nur den größeren, sondern auch mittleren Bahnhöfen aufzubauen, das, sage ich mal, relativ gut, einfach auch buchbar ist und das gerade für die letzte Meile eigentlich eine attraktive Option ist. Ein weiteres Thema ist natürlich auch den lokalen öffentlichen Verkehr anzuschauen. Also ich bin oft selbst auch verwundert, er ist oft besser, als man glaubt. Ich sage oft, ist natürlich noch schwierig, wie der abgestimmt ist, gerade auf den Zug. Bekommt es oft mit, beispielsweise gerade bei Projekten in Tourismusregionen, die das immer stärker erkannt haben, dass das auch wichtig ist. Etwas, was auch gut ist, also gerade bei den ÖBB, die haben viele innovative Lösungen unter dem Stichwort ÖBB 360, wo verschiedenste Lösungen, das Postbus-Shuttle beispielsweise gerade in Tourismusregionen oder andere On-Demand-Lösungen auch, die quasi vorab auch gebucht werden können. Und was ich zu Kundinnen und Kunden von uns immer wieder auch sage, auch hier kreative Ansätze, zum Beispiel Dienstleistungsbetriebe oder Beratungsbetriebe, die jetzt zu Kunden fahren müssen, die jetzt nicht direkt an der Bahnstrecke ist, einfach fragen, ob man nicht abgeholt werden kann vom Bahnhof. Also denkt man vielleicht im ersten Moment nicht dran, aber ist auch oft sehr gut möglich. Meinerseits, wenn man extra geholt wird oder vielleicht gibt es ja auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern welche, die sowieso vorbeikommen, wo sich das verbinden lässt. Also aus meiner Sicht, einerseits wird das Angebot an geteilten Mobilitätsangeboten weiter zunehmen. Rail and Drive ist sicher das attraktivste derzeit aufgrund des großen Netzes. Aber wie gesagt, auch kreativ denken. Vielleicht wird auch das Fahrrad, ich denke, sowas wie ein Faltrad noch stärker an Bedeutung gewinnen. Kann man vielleicht auch im Unternehmen anbieten, geteilte Falträder, die dann auch quasi wirklich, wenn es vielleicht nur wenige Kilometer sind, auch eine Option darstellen.
Was ich feststelle ist, und davon höre ich eigentlich auch immer öfter, auch in den Interviews und Podcasts, die ich mache, mit den unterschiedlichen Leuten, ist diese fast schon ein bisschen diese Rückkehr zur 10-Minuten-Stadt. Also da gibt es unterschiedliche Definitionen, 10-Minuten-Stadt, 5-Minuten-Stadt, 15-Minuten-Stadt. Es ist egal, im Endeffekt geht es darum, dass man innerhalb kürzester Zeit die wichtigsten Stationen wie Einkaufen, ärztliche Versorgung zu Fuß sogar erreichen kann und das eben immer halt innerhalb dieses Zeitrahmens 10 Minuten, 15 Minuten. Manchmal ist Retro dann auch ein bisschen attraktiv in der heutigen Zeit. Wie sieht es denn da aus? Also wie integriert man diese Konzepte am besten, wenn man jetzt ein Immobilienprojekt neu plant?
Also grundsätzlich zur 15-Minuten-Stadt oder 10 oder 5-Minuten-Stadt, ich finde es ja ein interessantes oder ein fast schon witziges Konzept, weil es in den letzten Jahren international so viel Bedeutung bekommen hat. Wenn ich jetzt hier in Wien denke, im Nordbahnviertel, wo ich wohne, und auch in vielen anderen Vierteln in Wien, wohnen wir alle in einer 15-Minuten-Stadt oder vielleicht sogar 10 oder 5-Minuten-Stadt. Also die Stadt der kurzen Wege ist ja vielerorts Realität. Das ist vielleicht in Nordamerika was anderes, wo es ja viel stärker in die Fläche gewachsen sind, die Städte. Aber in vielen europäischen Städten ist das aus meiner Sicht gar kein so neues Konzept, sondern lässt sich bereits sehr gut leben. Im ländlichen Raum ist es aus meiner Sicht eigentlich ein viel größeres Thema, gerade auch mit Verlust von Infrastruktur über die letzten Jahrzehnte, dass einfach die 15 Minuten oft selbst mit dem Pkw schwierig werden, auch was Arbeitsplätze betrifft, aber auch andere wichtige Infrastruktur. Aber grundsätzlich ist natürlich das Thema Standortwahl ein zentrales einerseits und andererseits das Thema in Quartierslösungen. Also ich sage immer, einerseits in Quartieren denken, nicht das einzelne Gebäude, gerade auch was die Infrastruktur, beispielsweise Mobilitätsinfrastruktur betrifft, ist ganz wichtig. Und auch, wenn man jetzt gerade an Neubaugebiete, beispielsweise in Wien auch denkt, wie Seestadt oder Nordbahnviertel, es macht wenig Sinn, wenn dann in der 10-Minuten-Stadt 8, 9 Supermärkte sind und dafür zu wenige Drogeriemärkte, Ärzte, Restaurants, Cafés. Also auch da ist es dann wichtig, natürlich diesen Prozess auch intelligent zu gestalten, zu kooperieren, Quartierslösungen beispielsweise mit gemanagten Einkaufsstraßen zu machen, sodass man eben Drogeriemarkt, Bäckerei und andere Einrichtungen hat, Gesundheitsversorgung und ähnliches und nicht quasi nur Supermärkte, die für dieses natürlich besonders attraktiv ist, wenn viele Leute wo wohnen.
Wir haben es eingangs erwähnt oder Sie haben es erwähnt, die Pariser Klimaziele. Das ist ja, das schwebt ja fast so wie ein Damoklesschwert über uns allen. Es steht mehr oder weniger schon fest, dass wir sie ganz sicher nicht erreichen werden. Wo stehen wir denn aktuell? Beziehungsweise was ist realistisch? Sie haben es, glaube ich, selber auch schon 2050 erwähnt. Das sind von heute aus gesehen ja auch noch gut 27 Jahre. Das macht mir irgendwie ein wenig Sorge, dass das alles zu lange dauert, dass man sich zu sehr verzettelt und am Ende dann doch wieder nichts Ausreichendes rauskommt. Wo stehen wir aktuell? Beziehungsweise an zwei Fragen, in einer Frage jetzt, an welchen Schrauben müsste man ganz, ganz dringend drehen, damit wir da nicht komplett dran vorbeischrammen?
Also ich habe erst gestern bei einer Veranstaltung zwei interessante Sichtweisen zu dem Thema allgemein gehört. Das eine war die Frage, was war 2009 die meistgenutzte App am Smartphone? Die Antwort ist keine, weil es noch keine Smartphones gegeben hat. Also es kann sich sehr viel gerade auch technologisch tun. Das andere, was ich gerne sage, ist, 2040 ist näher als 2000. Und ich sage, in meinem Hinterkopf ist 2000 nicht so weit weg. Also die Urgenz der Klimakrise ist sehr hoch. Also einerseits, wenn ich natürlich auf die Emissionen schaue, die jetzt letztes Jahr auch wieder gestiegen sind, also der Corona-Knacks nach unten bei den Emissionen war nur sehr kurz. Es hat keine wesentliche Veränderung in unserem Wirtschaftssystem in diesem Sinn gegeben. Und wir sind auf einem Pfad, wie Sie gesagt haben, in Richtung massiver Klimaerwärmung. Und wenn man sich die Notwendigkeit ansieht, dann braucht es in diesem Jahrzehnt und eigentlich in den nächsten Jahren eine massive Kursänderung und eigentlich in vielen Bereichen, auch insbesondere in der Mobilität, aber auch im Gebäudesektor, also wenn es jetzt in Richtung, also ich habe mal Net Zero Buildings, ist ja ein großes Schlagwort, mit dem sich viele Immobilienentwickler jetzt auch schmücken, also Gebäude, die Netto-Null-Emissionen auch erzeugen im Betrieb dann. Wenn man jetzt Net Zero Buildings 2040, 2050 betrachtet, heißt das im Wesentlichen, dass Gebäude bis 2030 50% weniger CO2-Emissionen haben müssen und bis 2040 oder 50, 90, 95% weniger Emissionen. Also das ist massiv. Das geht im Neubau, wenn man es ambitioniert macht, so halbwegs. Gleichzeitig 3/4 der Gebäude in Österreich sind vor 1990 gebaut. 400.000 Einfamilienhäuser in Österreich sind sanierungsbedürftig. 200.000 Wohnungen müssten pro Jahr bis 2040 saniert werden. 600.000 Öl, 900.000 Gaskessel, also da kommen wir dann auch in Fragen wie Fachkräftebedarf, Fachkräftemangel, wer soll das alles planen, beraten und dann natürlich auch montieren. Lieferkettenproblematik kennen wir auch im Bausektor, sagen wir mal, die Bauwirtschaft, die natürlich ein enorm wichtiger Player auch ist, die aber gut ausgelastet ist, die selbst Materialien schwer bekommt jetzt. Also es ist eine sehr große Herausforderung, wenn man sich das Ziel betrachtet, sicherlich. Ich denke aber auch, es ist wichtig, nicht nur die Emissionen zu betrachten. Thema wie Klimarisiken, gerade in der Stadt, die zunehmende Erhitzung, urbane Hitzeinseln als massives Thema, also auch Themen wie Begrünung, Kühlung, das zukünftig noch einmal, sagen wir, wahrscheinlich noch wichtiger wird als das Heizen, wo jetzt sehr viel eher der Fokus drauf ist. Beschattung, auch natürliche Beschattung, natürliche Lösungen, qualitätsvolle Außenräume, insbesondere in der Stadt aus meiner Sicht sehr wichtig, Raum Menschen zu geben. Raum, der vielleicht entsteht, weil weniger Autos zukünftig in der Stadt sind. Auch Raum aus Maßnahmen wie beispielsweise, die man jetzt mit der Parkraumbewirtschaftung setzt, der dann frei wird, diesen qualitätsvollen Raum, also diesen Raum qualitätsvoll zu machen und Menschen zu geben. Die Städte werden ja weiter wachsen. In dem Sinn braucht es auch mehr Raum auch für Freiflächen, für Orte, wo man sich begegnen kann, für Kommunikation, wo Stadt auch stattfindet in diesem Sinn. Das ist nicht zuletzt auch durch die Pandemie ist noch einmal wichtiger geworden, auch die soziokulturellen Aspekte. Aber ich sage, rein auf Klimaziele betrachtet, ist deutlich mehr Ambition noch notwendig, als wir jetzt auch sehen. Die Treiber, gerade auch von regulatorischer, von Finanzmarktseite. Aber ja, es braucht die Trendwende.
Absolut. Vielleicht noch zum Schluss die Altraumsanierung. Das ist ja wirklich, Sie haben da wunderschöne Zahlen genannt. Also wunderschön, ich finde sie immer faszinierend, wenn man sich das alles merken kann. Wunderschön sind sie nicht. Insofern, weil einfach noch enorm viel getan werden muss. Sie sind in einem Beratungsunternehmen. Wenn jetzt ein Kunde zu Ihnen kommt und sagt, okay, ich habe so und so viele Zinshäuser, ich habe so und so viele Wohnprojekte, die saniert gehören. Macht das Sinn oder besser abreißen und neu bauen?
Also erstens macht sicher Sinn, die Substanz zu nutzen. Also ich sage es einerseits als Bewohner und einer Stadt und als Urbanist auch, jemand, der gerne in einer Stadt wohnt und lebt. Die Substanz, die hat ja nicht nur den Wert, der jetzt dort verbaut ist, sondern auch architektonisch vom Lebensgefühl, von der Vielfalt auch der Gebäude, die über Jahrzehnte entstanden sind. Das hat viel Wert über das, was wir jetzt, sagen wir mal, gesprochen haben, nochmal hinausgeht. Und das andere, es gibt Konzepte auch für Zinshäuser. Also es gibt, sagen wir, interessante Pilotprojekte auch in Wien, wo auch die Energieversorgung in Zinshäusern beispielsweise mit Geothermie, mit Wärmepumpen intelligent gemacht werden kann, auch die Fernwärme weiter ausgebaut werden kann als Energieform. Quartiersbezogene Lösungen auch hier sicher werden an Bedeutung gewinnen. Das heißt, aus meiner Sicht braucht es einerseits die Ambition, auch tatsächlich etwas machen zu wollen, und es braucht vor allem auch die Offenheit. Also ich sage gerade im Bereich Stadtentwicklung, etwas, das mich an dem Thema besonders fasziniert, es gibt sehr viele Lösungen, sei es in der Mobilität, sei es bei Gebäuden, sei es bei der Energieversorgung, gerade international. Und es ist immer wichtig auch zu schauen, wo funktioniert was, kann man das umlegen, kann man davon was lernen. Viele andere Städte können beispielsweise auch von Wien aus meiner Sicht sehr viel lernen, beispielsweise sozialer Wohnbau und andere Themen. Also hier auch immer offen zu sein, quasi, das ist ein Anspruch auch von mir oder von uns, zu schauen, was ist innovativ, was tut sich gerade. Viele Lösungen sind doch noch eher in einer Pilotprojekt-Demonstrationsphase oft derzeit, aber da kann es schnell gehen, dann auch mit der flächendeckenden Ausrollung dieser Themen. Also wir haben es vorher gesagt, für diese großen Umstellungen in dieser Skalierung auch braucht es natürlich eine massive Beschleunigung des Ganzen. Aber viele Lösungen sind da, auch im Bereich der Sanierung. Als ganz großer Hebel, da braucht es auch eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Finanzielle Rahmenbedingungen, regulatorische Rahmenbedingungen sind natürlich genauso wichtig. Andererseits, ich habe heute wieder gelesen, wir haben 12 Milliarden Euro für den Import fossiler Energie im Vorjahr ausgegeben. Wenn man einen Teil davon theoretisch nehmen könnte für sinnvolle Maßnahmen, kommt man dann schon ein Stück weit in eine richtige Richtung, glaube ich.
Im Prinzip dreht sich wieder alles darum, dass man die Akteure, eigentlich alle Akteure, ins Boot holen muss und vernünftige Diskussionen führen muss und auch innovative, nachhaltige Konzepte für die Zukunft finden muss. Und das kann man eigentlich nur, indem man wirklich alle ins Boot holt und sagt, das ist der Status quo und da wollen wir hin, was braucht es dazu? Und dann könnte es doch nicht so unrealistisch sein, die Klimaziele oder Klimaneutralität oder wie auch immer zu erreichen. Was wäre denn so Ihr größter Wunsch? Wie sollte es denn, was sollte sich denn Ihrer Meinung nach tun, gerade so im Smart Urban Management oder Smart Cities?
Also mir würden jetzt zwei Wünsche einfallen. Also das eine, mir persönlich geht es nicht schnell genug. Also die mehr Ambition, mehr Geschwindigkeit, auch mehr ausprobieren, das ist etwas, was mir oft ein besonderes Anliegen ist. Wie gesagt, gerade im Bereich Gebäude, wir bauen Gebäude, die dann Jahrzehnte da sind, auch bei der Verkehrsinfrastruktur teilweise. Aber Gebäuden bauen wir ja für Jahrzehnte und da braucht es Mut, auch eben das in die Zukunft denken und gerade wenn es dann zum Thema Sanierung geht, auch wirklich eine höhere Geschwindigkeit. Und das Zweite natürlich, sage ich auch aus persönlichem Interesse, das frühzeitige und ganzheitliche Mitdenken der Nachhaltigkeit. Und das kann beispielsweise so aussehen, dass man eben frühzeitig Qualitäten definiert, diese auch operationalisiert und beispielsweise auch in eine Ausschreibung integriert. Also wir haben gute Projekte, beispielsweise zuletzt für ein Universitätsgebäude, wo Nachhaltigkeitsziele Teil der Ausschreibung waren und auch alle fast 30 Einreichungen nach Nachhaltigkeit bewertet wurden. Und das hat dann, sag ich, diese Qualitäten, die spiegeln sich oder finden sich dann auch in den, sag ich mal, Siegerprojekt, im Siegerprojekt oder auch in den bestgelisteten Projekten einer solchen Ausschreibung auch wieder. Also das ist auch wichtig, dass man hier nicht, was oft ein Thema ist bei Juries, vielleicht nur auf städtebauliche oder nur auf energetische Aspekte betrachtet, sondern auch diese Breite der Nachhaltigkeit über den gesamten Entwicklungsprozess drin hat. Gleichzeitig, es gibt sehr viele sehr gute, innovative Architektinnen, Planerinnen, Grün- und Freiraumplanerinnen, Mobilitätsverkehrsexpertinnen und Experten. Also ich glaube, auch als Bauherr, als Gebäudeeigentümer auch zu schauen, wer macht gute Projekte, wer hat innovative Ideen, was kann man machen, vielleicht ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen, um bestimmte Qualitäten auch zu realisieren. Das ist aus meiner Sicht auch wichtig. Also die Ambition, Innovation und auch kritisch das, was man bisher gemacht hat, hinterfragen, beispielsweise beim Thema Energiekonzepte. Also da werden oft energetische Anlagen einfach auf eine gewisse Leistung ausgelegt, beispielsweise, um jetzt was ganz was Technisches auch noch wieder auf diese Ebene zu kommen, die einfach nicht notwendig sind, wenn man es intelligent denkt, intelligente Steuerungen in Gebäuden auch hat, Lastenmanagement, was zum Beispiel dann auch die Sektorkopplung, Mobilität und Gebäude verschränkt denken. Da geht schon sehr viel auch beim Energiebedarf beispielsweise. Also nicht zu bauen, wie man jetzt die letzten 10 Jahre gebaut hat, sondern so, wie es jetzt möglich ist und quasi für Bewohnerinnen, Nutzerinnen in 10, 20, 30, vielleicht 50 Jahren.
Also ich muss festhalten, das war jetzt deutlich mehr als ein Wunsch. Aber ich weiß, die Wunschliste ist groß und natürlich, ich würde vorschlagen, wir fangen mit einem Appell an, ohne dass das dogmatisch wirkt. Aber Mut hat mir sehr gut gefallen, Ambition gefällt mir auch sehr gut und vielleicht auch die Bewusstseinsbildung, dass man hier auch wieder so auf diesen kleinen Rahmen wieder zurückkehrt. Im großen Rahmen braucht es sehr, sehr viele Akteure, klar. Aber auch im kleinen Rahmen kann man sehr, sehr viel tun. Und da ist die Verhaltensänderung und die Bewusstseinsbildung eigentlich der meiner Meinung nach auch der erste Schritt in die hoffentlich richtige grüne Richtung. Wunderbar. Ich denke, wir haben, also es ist, die Zeit rennt dahin. Es ist eigentlich so, das ist fast schon wieder eine Metapher für die Klimaziele. Da rennt auch die Zeit dahin. Und wenn wir uns über solche Themen unterhalten, ist auch die Zeit weg wie nix. Deshalb, Herr Lindinger, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für Ihre Expertisen und Ihre Einblicke in das Thema. Es ist unglaublich spannend und ich denke, wir haben damit schon wieder einen guten Beitrag geleistet, um vielleicht wieder ein neues Projekt zum Anstoß zu bringen oder zumindest zum Nachdenken anzuregen. Und ich glaube, das könnte ja auch immer ein erster Schritt sein. Herzlichen Dank für das Interview und ich wünsche Ihnen alles Gute und mögen Ihre Wünsche in Erfüllung gehen.
Vielen Dank auch für das Gespräch. War mir eine große Freude.